Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen.
KI aus der Glasfaser. Optische neuronale Netze sollen das maschinelle Lernen energieeffizienter machen. Das Mikroskop denkt mit. Lichtwellen-KI bringt die medizinische Diagnostik voran. In trockenen Tüchern. Das EU-Parlament beschließt das neue KI-Gesetz. Man hilft sich. Autokratische Staaten sichern ihren Einfluss auf das Internet und das digitale Logbuch. Richtig? Falsch?
Also gerade diese großen Sprachmodelle, die laufen aktuell auf Großrechnern, ne, Supercomputern könnte man sagen. Und wenn Sie so ein großes Sprachmodell trainieren wollen, brauchen Sie dafür enorm viel Energie.
Ja, das war Mario Chemnitz, Juniorprofessor für intelligente photonische Systeme an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und er sprach da ein Riesenproblem an, das in der breiten Öffentlichkeit vor lauter Begeisterung über die schönen neuen Möglichkeiten der sogenannten künstlichen Intelligenz doch etwas untergeht. Denn schon bislang hat ja die moderne Informationsverarbeitung einen ziemlich hohen Anteil am globalen Ressourcenverbrauch, aber für die KI-Berechnung nötige Hardware, die setzt da nochmal ganz neue Maßstäbe beim Stromhunger und beim Aufwand in der Herstellung obendrauf. Zumindest jedenfalls die Hardware, die momentan verwendet wird. Aber es gibt auch eine Alternative, an der gerade geforscht wird, nämlich optische neuronale Netze. KI aus der Glasfaser sozusagen. Michael Gessert, was wären denn damit die Vorteile?
Ja, das Problem an der heutigen Rechnerkonzeption ist, so hat mir das Professor Mario Chemnitz erklärt, die Computer sind ja alle auf einer bewährten, aber eben auch nicht für alle Aufgaben optimalen Struktur aufgebaut. Da gibt es also Daten, die auch vielfach auf analoger Information beruhen, also Bilder, Filme, Audiosignale etwa, die liegen irgendwo auf Speichermedien und werden dann in den Prozessor geschaufelt, dort binär, eigentlich auf der Basis der beiden Zahlen 0 und 1 verarbeitet und dann wieder zurückgeschaufelt und abgelegt. Und dieses permanente Konvertieren, dieses Hin- und Herschieben von analogen Informationen in digitale Informationen, um die auf dem Prozessor berechnen zu können, das ist schon mal prinzipiell sehr energieaufwendig. Die Idee bei den optischen neuronalen Netzen, so wie sie unter anderem eben gerade an der Uni Jena erforscht und entwickelt werden, ist nun, auf das energieaufwendige Konvertieren kann man verzichten, wenn wesentliche Elemente des sogenannten maschinellen Lernens gar nicht digital ablaufen, sondern analog.
Ja, das hört sich zunächst mal ein bisschen überraschend an. Wir reden ja alle von Digitalisierung, das haben wir verinnerlicht. Digitale Prozesse sind modern und effizient. Analoge Prozesse dagegen, ja, das soll die Welt von gestern sein.
Ja, da müssen wir uns allerdings nochmal klar machen, KI und das ganze sogenannte maschinelle Lernen basiert ja auf künstlichen neuronalen Netzen. Und wie dieser Name schon sagt, die bilden im Grunde genommen Strukturen nach, wie sie bei der Informationsverarbeitung von Lebewesen und zum Beispiel in unserem Gehirn vorkommen. Und die Verschaltung von biologischen Nervenzellen funktioniert typischerweise so. Da gibt es Inputkanäle, die können sich untereinander verstärken, die können sich auch hemmen und ab einem bestimmten Eingangspotenzial feuert dann die Verschaltung und gibt ein Output-Signal weiter. Weil es da um Schwellenwerte geht, ist das Ausgangssignal nicht zwangsläufig proportional zu den Eingangssignalen. Das nennt man dann Nichtlinearität. Und genau diese Nichtlinearität ist die Voraussetzung dafür, dass ein System einen ähnlichen, aber nicht identischen Input als ähnlich erkennen kann. Jetzt ist es interessanterweise so, bei der Ausbreitung von Licht in bestimmten Medien, eben zum Beispiel in einer Glasfaser, da gibt es physikalische Prozesse und Wechselwirkungen, die solchen neuronalen Verschaltungen genau entsprechen. Also mal ganz salopp und vereinfachend gesagt, bei Lichtpulsen in einer Glasfaser ist die grundlegende Architektur schon physikalisch analog von Natur aus da, die man bei herkömmlichen künstlichen neuronalen Netzen erst energieaufwendig digital nachbauen muss.
Das heißt allerdings nicht, dass sich diese physikalischen Prozesse auch völlig trivial nutzen und programmieren lassen. Immerhin, dem Team der Universität Jena ist offenbar der Einstieg in praktikable optische neuronale Netze ja in eine KI aus Glasfaser gelungen.
Also im Vergleich zu anderen Aufwänden, die andere Forschungsrichtungen aktuell betreiben, um einen Computer zu bauen, muss ich sagen, ist unser System doch relativ praktikabel in der Gestaltung. Was Sie brauchen, ist im Endeffekt eine Femtosekunden-Puls-Laserquelle. Sie brauchen ein Gerät, was es ermöglicht, Ihnen die analoge Information auf dem Puls aufzuprägen. Sie brauchen diese nicht-lineare Faser und Sie brauchen aktuell einen Spektrometer und einen Computer. Aktuell natürlich ist es Forschung im Labor. Hier reden wir aktuell von knapp 100.000 Euro, die Sie brauchen, um das ganze System zu reproduzieren.
Neuromorphes Computing mittels spaltungsbasierter Breitbandfrequenzerzeugung. So lautet der recht technische Titel einer Studie, die Mario Chemnitz zusammen mit Kolleginnen und Kollegen Ende letzten Jahres im Fachblatt Advanced Sciences publiziert hat. Eine elementare Hürde bei der Entwicklung von optischen neuronalen Netzen muss überwunden werden. Wie gelangen die Eingangsinformationen gezielt in das optische System, das dann quasi von alleine etwas mit diesen Informationen macht und die Informationen erkennen, klassifizieren oder generalisieren kann?
Also wir geben aktuell diese analogen Daten in unser System, indem wir optische Phasen durchstimmen. Unser ultrakurzer Puls hat ein schon relativ breites Spektrum. Und wir können dieses Spektrum durch ein programmierbares optisches Gerät bearbeiten. Und zwar relativ frei bearbeiten. Und das ist wirklich die Errungenschaft. Und deswegen kommen diese Forschungsrichtungen erst heutzutage raus. Diese Geräte sind erst heutzutage sozusagen technologisch machbar.
Ganz konkret haben Mario Chemnitz und sein Team ihr optisches neuronales Netzwerk mit einer Reihe von KI-Standardaufgaben getestet. Dabei ging es um die Erkennung von Blüten, von mehr oder weniger gefüllten Weingläsern, von Meeresschnecken und handgeschriebenen Ziffern. Im Versuchsaufbau des Teams gab es 400 verstellbare Farbkanäle. Das System konnte so mit einer Bildauflösung von 20 x 20 Pixeln umgehen. Bei einem Großteil der Erkennungsaufgaben lieferte das optische neuronale Netz gute Ergebnisse, nur bei der Handschrifterkennung schwächelte es interessanterweise etwas. Natürlich ist auch Mario Chemnitz die Begrenztheit des momentanen Forschungsstands auf seinem Gebiet völlig bewusst, aber er ist optimistisch.
Zwei Sachen helfen uns hier. Das erste ist die Multidimensionalität von Licht. Also wie gesagt, wir stecken aktuell Informationen nur in den spektralen Bereich rein. Wir könnten nun auch anfangen, den Zeitbereich mit zu involvieren. Auch dort haben Sie eine neue Dimension sozusagen. Und wir könnten nun anfangen, auch über den Raumbereich zu sprechen. Und wir könnten jetzt sozusagen in 4D, auch über einen 4D-Informationsvoxel sprechen, der nun durch ein einziges System gegebenenfalls rechenbar ist. Ja? Und das skaliert dann auf einmal komplett anders und völlig, also auch nicht vergleichbar mit Elektronik.
Hört sich alles ein bisschen nach Zukunftsmusik an. Die 400 Parameter, die momentan in dieses optische neuronale Netzwerk eingegeben werden können und eine Auflösung von 20 mal 20 Pixeln bei Eingangsbilddateien entsprechen, die lassen sich ja laut Mario Chemnitz noch deutlich hochskalieren. Die Frage ist nur, wie hoch? Michael, reicht das überhaupt in die Sphären der jetzigen KI-Modelle wie ChatGPT oder erst recht in die Sphären der vielleicht bald kommenden generalisierenden KIs hinein?
Ja, das ist wirklich die Frage. Mario Chemnitz gibt das auch offen zu, bei seinen optischen neuronalen Netzwerken, da geht es vielleicht momentan um eine Realisierung in Richtung von 1 Million Eingangsparameter. Bei allgemeinen KIs oder bei diesen kommenden generalisierenden KIs sprechen wir aber eher von 1 Billion Eingangsparameter. Auch wenn man berücksichtigt, dass viele technische Entwicklungen im Nachhinein betrachtet aus dieser ursprünglichen Perspektive geradezu unglaublich erscheinen, aber ein Gleichziehen von optischen neuronalen Netzen, wofür die dafür nötige Miniaturisierung der optischen Lasersysteme auf Chip-Ebene hinunter nur der erste Schritt wäre, das scheint mir persönlich doch eher eine Sache von Jahrzehnten als von Jahren zu sein. Wissenschaftliches Potenzial hat das Ganze aber auf jeden Fall. Laut Professor Chemnitz haben Publikationen zu optischen neuronalen Netzen inzwischen gleichgezogen mit Publikationen zum Quantencomputing. Und auch da ist die Vision ja gigantisch und die praktische Realisierbarkeit noch etwas fraglich.
Ja, dann schauen wir doch mal von den großen Visionen auf die nähere Zukunft. Wie steht es denn da um die praktische Anwendbarkeit dieser neuen optischen neuronalen Netze?
Ja, da steht es gar nicht so schlecht. Das Konzept von der Uni Jena, das ist offenbar schon jetzt prinzipiell praktisch einsetzbar. Eben noch nicht für ein generelles Szenario wie eine Sprachmodell-KI, aber sehr wohl für Spezialanwendungen. Mario Chemnitz hat mir dazu gesagt, Die Stärke eines optischen Prozessors wäre ja gar nicht die Verarbeitung von digitalen Informationen, sondern eben von analogen Bildinformationen zum Beispiel aus einem Mikroskop oder einer Kamera. Ein entsprechendes System könnte dann zum Beispiel direkt ohne zusätzlichen zeitlichen oder energetischen Aufwand kranke Blutzellen erkennen.
Ziehen wir nochmal ein Fazit. Werden optische neuronale Netze das Energieverbrauchsdilemma der boomenden KI-Verbreitung lösen können?
Ganz ehrlich gesagt, da bin ich etwas skeptisch, beziehungsweise ich kann da auch die technologisch machbaren Fortschritte in der kommenden zeitlichen Skala nur sehr schwer einschätzen. Es gibt ja noch andere energie- und ressourcensparende Ansätze. Letztes Jahr haben wir hier mal über sogenannte FPGA-Prozessoren gesprochen, über Hardware also, die schon Elemente des maschinellen Lernens fest einprogrammiert hat. Und trotzdem würde ich mal davon ausgehen, die aktuelle Begeisterung, der aktuelle Hype und das Nutzen der aktuellen Hardware, das wird erstmal weitergehen. Da verdienen ja schließlich auch die Firmen wie Nvidia, OpenAI oder Microsoft dran, trotz der gewaltigen Ausgangsinvestitionen. Aber trotzdem ist es natürlich gut und wichtig, dass effizientere Alternativen prinzipiell vorhanden sind, erforscht und austariert werden.
Optische Computer sollen KI-Systeme energieeffizienter machen. Darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Kommen wir zurück zum Stand heutiger KI-Systeme. Deren Möglichkeiten und Perspektiven, die sind uns ja schlagartig bewusst geworden, als Chatbots wie ChatGPT oder Gemini für jede und jeden verfügbar wurden. Diese Mischung aus Faszination und auch ein bisschen Bedrohung, die hat auch die Politik bewegt und in der EU jedenfalls dafür gesorgt, dass die erkennbar negativen Begleitumstände per Gesetz im Zaum gehalten werden sollen. Das weltweit erste KI-Gesetz wurde diese Woche durchs Parlament gebracht. Jakob Meyer berichtet aus Brüssel.
Die EU hofft wieder einmal auf den Brüssel-Effekt. Sie will Standards setzen, an denen sich der Rest der Welt ausrichtet. So lief es bei Datenschutz und Chemikalien. Jetzt will Europa Vorreiter werden bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Technische Systeme, die menschliches Lernen nachahmen, entwickeln sich rasend schnell mit allen Chancen und Risiken. Die EU regelt das künftig mit einem KI-Gesetz. Auf den Entwurf haben sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten schon im Dezember verständigt. Jetzt hat das Plenum in Straßburg mit breiter Mehrheit grünes Licht gegeben. 523 Abgeordnete votierten dafür, 46 dagegen, 49 enthielten sich. Der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton betont, das ist eine historische Debatte, die uns erlaubt, die weltweit erste ausgewogene Regulierung für künstliche Intelligenz einzusetzen, die uns vor Auswüchsen durch Missbrauch schützen, aber auch Innovationen voranbringen soll. Die EU hat in einer jahrelangen Debatte um ein Gleichgewicht gerungen. Gesichtserkennung ist praktisch, um das Handy zu entsperren, aber sie ist gefährlich, wenn damit Fotos aus dem Netz gefischt werden, die in dubiosen Datenbanken landen. Das Gesetz soll vor möglichen Gefahren schützen, auch durch täuschend echt gefälschte Bilder oder Audiodateien. Gleichzeitig will die EU die enormen wirtschaftlichen Chancen der KI befördern. Nicht alle Abgeordneten sind mit der Balance restlos zufrieden. Der Christdemokrat Axel Voss erklärt,
wir müssen nämlich anders als bei anderen Gesetzen schnelle Antworten und Anpassungen an Probleme und Entwicklungen finden.
Das Gesetz unterteilt grundsätzlich in KI-Systeme mit hohem Risiko, für die besondere Anforderungen gelten, und in Anwendungen mit geringem Gefahrenpotenzial, mit wenigen Auflagen. Nutzerinnen und Nutzer müssen erkennen können, dass Inhalte KI-generiert sind. Die Vorgaben könnten vor allem kleineren Firmen, sogenannten KMU, Probleme machen, befürchtet die FDP-Abgeordnete Svenja Hahn.
Es bleiben Bürokratie und Unklarheiten, die für Big-Tech-Unternehmen leichter zu stemmen sein werden als für KMU. Und ich glaube, da wird wichtig, dass die Kommission in der Umsetzung Klarheit schafft. Denn der AI-Act darf nicht zur Innovationsbremse werden.
Der Sozialdemokrat René Repasi sieht dagegen keine Gefahr, dass das Gesetz den Fortschritt hemmen könnte.
Es gibt einfach Dinge, die sind nicht akzeptabel. Die Gefahren sind enorm, das muss schlicht verboten werden. Und was ist das für eine Innovation, die in die Bereiche geht, die verboten sind? Dort, wo wir es erlauben, begleiten wir ja. Es gibt die Möglichkeit, dass Unternehmen zusammen mit Aufsichtsbehörden an diesen Algorithmen arbeiten.
Systeme, die Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung in Kategorien einteilen, sind verboten. Das ungezielte Auslesen von Bildern aus dem Internet oder aus Überwachungskameras für Datenbanken ist ebenfalls nicht erlaubt. Ausnahmen gibt es für biometrische Identifizierungen im öffentlichen Raum in Echtzeit, etwa wenn die Polizei einen Anschlag verhindern will oder nach Opfern von Menschenhandel sucht. Den Linken geht das zu weit. Sergej Lagodinsky von den Grünen räumt ein:
This law is weaker.
Dieses Gesetz ist schwächer, als wir im Parlament wollten, aber es ist viel besser, als gar keine Regulierung zu haben, als Zustände wie im Wilden Westen bei KI. Bis das KI-Gesetz vollständig gilt, wird es noch gut 2 Jahre dauern.
Jakob Meyer berichtete über die Entscheidung des EU-Parlamentes zum KI-Gesetz. Ja, mit diesem Gesetz soll ja vor allem dem Missbrauch von KI-Systemen auch durch staatliche Stellen vorgebeugt werden. Diese Selbsteinschränkung des EU-Gesetzgebers ist für demokratische Rechtsstaaten ein ziemlich normaler Vorgang. Denn hier ist der Interessensausgleich auf allen Ebenen ein elementarer Prozess. Das ist in autokratischen oder diktatorischen Staaten ganz anders. Hier suchen die Mächtigen nach Kontrolle. Ein deutsch-amerikanisches Forschungsteam hat sich gefragt, welche Auswirkungen dies auf das Internet als Infrastruktur hat. Ergebnis ist ein Atlas der Internetüberwachung, der nun vorgestellt wurde. Und was der darstellen soll, das habe ich Eda Keremoglu von der Universität Konstanz gefragt.
Dieser Atlas bildet ab, wie die Internetinfrastruktur innerhalb demokratischer und autokratischer, also nicht freiheitlicher Länder beschaffen ist. Konkret haben meine Kollegen und ich hier die weltweiten Besitzverhältnisse von Internetprovidern untersucht und sind der Frage nachgegangen, welche Netzwerke von staatlichen Providern und welche von privaten angeboten werden und wie einflussreich diese jeweiligen Provider sind, was wir dann über den Anteil des Datenverkehrs und der Verkehrswege für digitale Daten, die die Provider im Land bedient haben, gemessen haben.
Welche konkreten Infrastrukturen haben Sie denn da untersucht? Ging es da um die öffentlich zugänglichen Internetzugänge oder welche Netzwerke konkret waren in Ihrem Fokus?
Wir haben einerseits Zugangsnetzwerke untersucht, also diejenigen Provider unter die Lupe genommen, die individuelle Internetzugänge für Endnutzer wie jetzt Sie und mich bereitstellen. Wir haben aber auch sogenannte Transitnetzwerke untersucht, die bildlich gesprochen auf einer höheren Ebene liegen und die den Datenverkehr von anderen Netzwerken weiterleiten, ohne Zugang für Endnutzer bereitzustellen.
Und was waren die Kriterien, nach denen Sie die Untersuchungen vorangetrieben haben?
Das Wichtige hierbei ist, dass es bei der Vermessung des Einflusses von einzelnen Akteuren nicht auf die Anzahl der Provider ankommt, die in staatlicher oder privater Hand sind, sondern um den jeweiligen Anteilen des Datenverkehrs, den die Provider letztlich bedienen. So kann beispielsweise ein einzelner staatlicher Provider einflussreicher sein als mehrere private zusammen, wenn dieser auf den Verkehrswegen digitaler Daten eine sehr zentrale Rolle spielt. Und konkret interessierte uns hier die Frage, wie einflussreich staatliche Provider im Vergleich zu privaten sind und ob es hier Unterschiede gibt zwischen unterschiedlichen politischen Regimetypen, also zwischen Staaten, die freiheitlich-demokratisch regiert werden und Staaten, die autokratisch regiert werden. Und diese Informationen über die Regierungsform eines Staates beziehen wir über Daten, die von Forschungsinstitutionen erhoben werden und die in der Politikwissenschaft anerkannt sind. Unser Beitrag liegt also tatsächlich in der Vermessung des Einflusses der Provider.
Bevor wir auf die Ergebnisse eingehen, will ich trotzdem nochmal konkret nachfragen. Die Bewertung, ob ein Staat autoritär ist oder sogar eine Diktatur ist, ist ja eine politische Bewertung. Konnten Sie dafür eine allgemein verbindliche Definition dessen, was ein autoritärer oder ein diktatorischer Staat ist, anwenden?
In der Politikwissenschaft gibt es die weitläufig anerkannte Definition, dass ein Staat demokratisch regiert ist, wenn das Volk über Wahlen direkt oder indirekt sich selbst regiert. Das bedeutet, dass die Repräsentanten gewählt werden, die politischen Vertreter. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Staat autokratisch regiert. Und hinzu kommen dann noch weitere Parameter oder weitere Indikatoren, die letztlich weitere Subdimensionen der Regierungsform erfassen, also auch Fragen nachgehen, ob das Land eher freiheitlich oder eher nicht freiheitlich regiert wird. Und diese Indikatoren sind objektiv messbar und in der Politikwissenschaft weitläufig anerkannt. Und das sind die Daten, auf die wir uns hier verlassen.
Dann haben wir das also abgegrenzt. Was waren denn Ihre wichtigsten Erkenntnisse, die Sie erzielen konnten in Ihrer Studie?
Wir haben herausgefunden, dass staatliche Provider aus Autokratien in ihren eigenen Ländern tatsächlich eine sehr wichtige Rolle spielen, und zwar auf der Ebene der Transitnetzwerke, wohingegen das für staatliche Provider in Demokratien nicht der Fall ist. Außerdem haben wir herausgefunden, dass autokratische Provider auch international sehr aktiv sind, und zwar vor allen Dingen als Zugangsprovider in anderen Autokratien.
Wie muss man denn diese Ergebnisse deuten oder kann man dort eine bestimmte Strategie feststellen?
Wenn wir jetzt auf der Ebene der Transitnetzwerke bleiben, dann können wir feststellen, dass diese ja sehr einflussreich sein können. Das liegt zum einen daran, dass diese Transitnetzwerke mehrere Netzwerke bedienen können und somit den Datenverkehr mehrerer Zugangsnetzwerke auch bündeln können, auch anderer Transitnetzwerke. Und zum anderen sind diese Transitnetzwerke den Endnutzern gegenüber nicht rechenschaftspflichtig. Was bedeutet, dass im Falle einer Überwachung oder Zensur der Daten durch diese staatlichen Transitprovider die Eigentümer, also die staatlichen Akteure, kaum politische Gegenreaktionen befürchten müssen, was gerade für repressive und autokratisch regierte Staaten natürlich sehr attraktiv ist, wie wir auch in unserer Studie zeigen konnten. Also die Tatsache, dass diese effizienten Transitnetzwerke eine zentrale Rolle spielen in Autokratien, ist schon ein Zeichen, dass vermutlich eine politische Strategie dahinter steckt.
Das war Eda Keremoglu von der Universität Konstanz über den Atlas der Internetüberwachung.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 8012.
Lassen Sie uns heute ausnahmsweise einmal von uns hier im Deutschlandfunk sprechen. Es geht um künstliche Intelligenz und deren Einschätzung der Sendung Computer und Kommunikation, die Sie gerade hören. Die großen KI-Dialogportale ChatGPT, Copilot und Gemini, deutsch Gemini, haben ihre Tagesform. Das heißt, auf Anfragen liefern sie jetzt andere Antworten als ein bisschen später. Ich frage also Gemini Folgendes: Wenn ich die Sendung Computer und Kommunikation einschalte, wer spricht da? In meiner Frage kommt der Deutschlandfunk nicht vor, auch der Begriff des Moderators nicht. Die KI versteht den Zusammenhang aber völlig richtig und antwortet: Wenn du die Sendung Computer und Kommunikation auf Deutschlandfunk einschaltest, hörst du verschiedene Sprecher. Die Moderatoren der Sendung sind Manfred Kläuber, Ranga Yogeshwar, Gesa Neitzel, Volker Wieprecht. Zitat Ende. Stimmt, Manfred Kläuber moderiert diese Sendung, auch die heutige, von 16.30 Uhr bis 17 Uhr. Aber der Rest ist völlig falsch. Weder der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar noch die Buchautorin Gesa Neitzel oder der Journalist bei der Berliner Abendschau Volker Wieprecht haben irgendetwas mit unserer Sendung zu tun, geschweige sie jemals moderiert. Ich frage weiter, seit wann denn Neitzel, Yogeshwar und Wieprecht angeblich die Sendung Computer und Kommunikation moderieren? Antwort: Gesa Neitzel moderiert die Sendung Computer und Kommunikation seit 2020, Ranga Yogeshwar seit 2002, Volker Wieprecht seit 2018, Manfred Kläuber moderierte die Sendung von 1992 bis 2022. Das heißt, drei Leute, die nichts mit unserer Sendung zu tun haben, moderieren sie angeblich bis heute. Und Manfred Kläuber, der sie tatsächlich seit langem und auch heute moderiert, soll 2022 ausgeschieden sein. Warum das denn? Um seinen Ruhestand zu genießen, antwortet der Chatbot Google Gemini. Und weiter: Seine Nachfolgerin Gesa Neitzel ist eine würdige Nachfolgerin, schreibt die KI. Ich denke manchmal an die Kapriolen, die die automatische Übersetzung von Texten vor 20 Jahren schlug. Das war skurril und witzig und es fiel sofort auf. Anders bei den neuen KI-Dialogen. Da werden Falschinformationen wie Fakten gesetzt.
Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.
Der europäische Gesundheitsdatenraum soll kommen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Das EU-Parlament und die EU-Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, einen europäischen Gesundheitsdatenraum zu schaffen. Ziel ist es, den Bürgern eine EU-weit abrufbare digitale Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Sie soll die Versorgung über Ländergrenzen hinweg verbessern, indem unter anderem Rezepte, Bilddaten und Labortests leichter zugänglich gemacht werden. Wenn Bürger nicht wollen, dass ihre Gesundheitsdaten dort gespeichert werden, können sie dem widersprechen. Ausnahmen soll es allerdings für die Nutzung anonymisierter Sekundärdaten geben, die für Politik, Statistik und Forschungszwecke von öffentlichem Interesse sind.
Die Vereinigten Staaten von Amerika wollen den Verkauf von TikTok erzwingen.
Das US-Repräsentantenhaus hat einen entsprechenden Gesetzentwurf mit großer Mehrheit verabschiedet. Die Zustimmung des US-Senats und des US-Präsidenten steht noch aus, gilt aber als wahrscheinlich. Das Gesetz heißt übersetzt: Gesetz zum Schutz der Amerikaner vor Anwendungen, die von ausländischen Gegnern kontrolliert werden. Der Entwurf setzt dem chinesischen Mutterunternehmen ByteDance eine Frist von 180 Tagen, um die populäre Video-App TikTok zu verkaufen. Sonst soll sie in den USA verboten werden. US-Politiker werfen ByteDance vor, von der chinesischen Regierung kontrolliert zu werden.
In mehreren afrikanischen Ländern ist das Internet stark beeinträchtigt.
Gleich 4 Glasfaser-Unterseekabel vor der Küste Westafrikas sollen beschädigt worden sein. Dadurch ist es seit Donnerstag in der Region bis nach Südafrika zu Verbindungsproblemen bis hin zum zeitweisen Totalausfall der Datennetze gekommen. Die Lage wird noch dadurch verschärft, dass kürzlich auch 4 Seekabel im Roten Meer durchtrennt wurden. Deshalb können Datenströme derzeit nur teilweise über Ostafrika umgeleitet werden.
Ein Erdbeobachtungssatellit hat KI an Bord.
Der kürzlich gestartete Satellit namens Hammer der britischen Firma Open Cosmos nutzt eine Spezialkamera, um Küstenveränderungen zu überwachen oder Waldbrände zu lokalisieren. Die Auswertung der Bilder erfolgt noch im Satelliten mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Nur die von der KI als relevant eingestuften Daten werden zur Erde gefunkt. Erkennt das System beispielsweise einen Waldbrand oder einen Ölteppich, kann es selbstständig entscheiden, ob es das betroffene Gebiet weiter überwacht. So sollen Reaktionszeiten verkürzt werden.
Der größte Computerchip aller Zeiten enthält 4 Billionen Transistoren.
Diese nehmen die gesamte nutzbare Fläche eines üblichen 30 cm Silizium-Wafers ein. Die kalifornische Firma Cerebras hat das System namens WaferScale Engine 3 entwickelt und jüngst vorgestellt. Eine solche CPU enthält 900.000 Rechenkerne, die auf KI-Anwendungen zugeschnitten sind. Über schnelle Schnittstellen sollen sich bis zu 2048 dieser Riesenprozessoren zu einem Cluster zusammenschalten lassen. Laut Angaben von Cerebras würde die Rechenleistung eines solchen KI-Supercomputers ausreichen, um ein großes Sprachmodell wie Llama 70b in nur einem Tag zu trainieren.
Sternzeit, 16. März. Polarlichter auch über Deutschland. In diesem Jahr durchläuft unsere Sonne eine sehr aktive Phase. Es wird immer wieder Explosionen geben, die große Mengen an geladenen Teilchen in das Sonnensystem schleudern. Auf der Erde führt dies zu spektakulären Polarlichtern. Dieses Leuchten in der Hochatmosphäre ist in Europa am häufigsten im Norden Skandinaviens zu sehen. Bei starken Sonnenstürmen sind Polarlichter aber auch über Deutschland oder noch weiter südlich zu beobachten. Daher lohnt der regelmäßige Blick an den Nordhimmel. Polarlichter zeigen sich meist in Grün- oder Rottönen. Oft sind sie einfach eine unbewegte Leuchterscheinung. Mit etwas Glück erwischt man dynamische Momente. Dann wogen die Lichter am Himmel hin und her, zeigen linienförmige Strukturen und verschiedene Farben. Manchmal flattert das Polarlicht am Himmel wie ein Vorhang vor dem offenen Fenster. So etwas ist von Deutschland aus nur selten zu sehen, aber jedes Jahr gibt es einige Nächte, in denen sich Polarlichter zeigen. Im Norden geschieht das häufiger als im Süden. Wer sich etwa beim Mondschein nicht sicher ist, ob am Himmel ein Polarlicht steht oder es sich doch nur um eine angeleuchtete normale Wolke handelt, kann einen einfachen Test machen. Sterne scheinen durch Polarlichter hindurch, nicht aber durch Wolken. Verschiedene Websites zeigen, wie aktiv die Sonne ist, ob gerade ein Teilchensturm unterwegs zur Erde ist und wie dynamisch die Polarlichter sind. Wenn alles passt, leuchten die nicht nur über Tromsø und Island, sondern auch über Hamburg, Leipzig und München.
So, das war Computer und Kommunikation. Ich heiße Manfred Kläuber, das ist richtig. Und jetzt gehe ich nicht in Rente, sondern einfach nur nach Hause. Und tschüss.